Herzlich willkommen zu Mobilitalk, dem Wegweiser für die mobile Gesellschaft von morgen. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten diskutieren wir aus verschiedenen Perspektiven, wie die Welt der Mobilität in Zukunft aussehen könnte. Viel Spaß!
E-Scooterfahren macht sehr viel Spaß.
Größter Vorteil von E-Scootern, finde ich, ist auf jeden Fall der Preis. Man kommt sehr, sehr günstig und sehr, sehr schnell von A nach B.
Glaube ich, ist das eine absolute Alternative, wenn Busse und Bahnen ausfallen.
Es ist ja nicht schön, wenn die an jeder Ecke rumfliegen dann, ne, und müssen wir uns mal irgendwie anders organisieren.
Vorteil ist für den einen oder anderen Menschen, der sonst Autofahrer ist, dass er eben diese letzten 100 Meter damit zurücklegt.
Zumal sie ja keine wirkliche Alternative für Autofahrer darstellen, sondern nur als Alternative genutzt werden für Fußgänger. Und eine Umweltsünde ist es leider trotzdem, weil auch wenn die nicht im Müll oder so landen, ist die Herstellung allein ja schon unglaublich viel und die verbrauchen unglaublich viel Energie.
Die Welt ist im Wandel. Das ist ein Zitat aus Herr der Ringe, ne? Die zwei Türme. Und es passt wirklich perfekt zu diesem Podcast und dem ganzen Thema die Mobilität in Nordrhein-Westfalen. Die ist auch im Wandel und das erzeugt auch mal Reibung. Wir haben es gerade gehört und braucht eben neue heilende Ideen, die es ja durchaus in diesem Land hier gibt. Es ist klar, es wird nicht so bleiben wie bisher. Die Mobilität unserer Städte, geplant in den 50ern, die müssen ihren Platz für Mobilität neu verteilen. Und das ist auch gut so, denn es gibt ja wirklich neue, tolle Fortbewegungsarten neben dem Auto. Es gibt weiterhin Bus, Straßenbahn, U-Bahn. Es gibt weiterhin das eigene Fahrrad. Es gibt sogar Füße. Dazu kommt die Mikromobilität im Sharing, also Leihfahrräder, E-Roller und unser Thema hier ganz speziell, Schwerpunkt E-Scooter. Herzlich willkommen Ihnen, ich bin Tobias Häusler und das kann ich schon mal sagen, das wird kein Marketing-Podcast für E-Scooter, sondern das wird eine ehrliche Bestandsaufnahme, wie sehr können die wirklich klimafreundliche Alternative sein, wo stören sie uns auch und welche Ideen gibt es am Ende auf ein friedliches Miteinander. Meine beiden Gäste, die arbeiten beide in diesem Spannungsfeld. Der eine direkt auf der einen Seite, nämlich beim Anbieter Lime. Das sind die grün-weißen E-Scooter. Er ist Lobbyist, er ist Interessenvertreter in Deutschland, Österreich, Schweiz. Senior Director Public Policy DACH beim E-Scooter-Anbieter Lime. Guten Tag nach Berlin, Alexander Jung.
Ja, guten Tag, herzliche Grüße aus Berlin.
Und mir gegenüber sitzt der Versöhner eigentlich zwischen der alten und der neuen Welt und allen Menschen in Düsseldorf, der Geschäftsführer Connected Mobility Düsseldorf, Dr. David Rüdiger.
Grüße Sie.
Alexander Jung. So, echt praktisch, haben wir gehört, macht Spaß, stehen im Weg rum, sind nicht nachhaltig. Wir haben die Umfrage gehört, Sie arbeiten genau in diesem Spannungsfeld, ne? Die Umfrage zeigt das, was Sie schon kennen.
Genau, also mehr oder weniger bestätigt das die Themen, an denen wir auch arbeiten. Wir wissen um die Vorteile, die unser Angebot in den Städten bringt, gerade wenn es um die Steigerung der Attraktivität und der Flexibilität auch des bestehenden städtischen Mobilitätsangebotes geht. Wir kennen aber auch sehr gut die Herausforderungen, gerade wenn es um die Flächenverteilung auch in den Städten geht und die Flächennutzungskonflikte. Und das sind die Themen, denen wir uns auch stellen und wo wir Lösungsbeiträge auch mit einbringen möchten.
Ja, bevor andere ausschließlich Lösungen finden, ne? Das kann nicht in Ihrem Sinne sein. Fangen wir mal an mit den Fakten. Gefühlte Wahrheit, die Dinger stehen überall. Wie ist es denn wirklich? Wie viele sind es in Nordrhein-Westfalen in vielleicht beispielhaften Städten oder haben Sie sogar eine Gesamtzahl?
Also deutschlandweit sind wir in mehr als 70 Städten vertreten mit einer Flotte von etwas über 50.000 Fahrzeuge. Davon entfallen rund 11.000 Fahrzeuge derzeit auf unsere Städte in NRW. Es sind 21 Städte insgesamt in Nordrhein-Westfalen. Wir haben auch Elektrofahrräder in unserem Portfolio in Nordrhein-Westfalen. Das sind derzeit um die 1.000 E-Bikes, die noch zusätzlich unterwegs sind in 4 Städten in NRW.
Sie sind ja auch Sprecher der Arbeitsgruppe Mikromobilität, Plattformen, Shared Mobility. Also Anbieter wie Tier, wie Bolt, wie Lime, sie kämpfen ja um dieselbe Kundin, aber sie arbeiten politisch zusammen, ist das richtig?
Genau, es gibt die Plattform Shared Mobility, der Branchenverband für alle Shared Mobility-Angebote, den es seit Anfang letzten Jahres gibt, der sich für die Interessen der Branche einsetzt und dafür kämpft eben, dass die Angebote auch den Raum bekommen, der ihnen zusteht in den Städten.
Erstmal nur zur Begriffserklärung, was bedeutet das, Free-Floating?
Ja, kann ich gerne übernehmen. Also Free-Floating heißt, dass der Kunde die Möglichkeit hat, den Verleihvorgang eigentlich an jedem Ort im definierten Geschäftsgebiet auch zu beenden. Und das Gegenkonzept ist im Grunde genommen das stationsbasierte Parken von Leihfahrzeugen. Der eine oder andere wird es hier in NRW sicherlich auch von den Metropolrad-Ruhr-Fahrrädern oder den KVB-Rädern kennen. Man kann das ganze Leihgeschäft auch über Stationen abwickeln. Free-Floating ist aber, wie gesagt, das Konzept, wo der Kunde eigentlich den größten Vorteil auch erfahren kann, weil er seinen Scooter überall abstellen kann. Aber es ist auch das Konzept, was natürlich einige Herausforderungen mit sich bringt für die Städte, die ja auch sozusagen auf ein faires Miteinander der verschiedenen Verkehrsteilnehmer schauen müssen.
Ja, da haben Sie wirklich unsere Problemlage, die Basis auch dieser Episode gut beschrieben. Die Idee war sicher gut gemeint, ist sie schiefgegangen? Bringen Sie uns doch bitte mal auf den aktuellen Stand. Wann klagen Sie? Was ärgert die Branche aktuell?
Naja, also ich glaube, das A und O beim Thema Regulierung ist, dass dass die Verhältnismäßigkeit gewahrt wird und nicht einseitig gegen E-Scooter reguliert wird. Wir hatten den Fall, weil Sie die Klage ja auch ansprechen, dass zum Beispiel Städte nun unverhältnismäßig hohe Gebühren erheben für die Sondernutzungserlaubnisse, die wir einholen für den Betrieb vor Ort. Und zwar unverhältnismäßig hoch im Vergleich eben auch zu anderen Leihangeboten wie mit Fahrrädern, wo wir einfach keine Grundlage sehen, hier eine Differenzierung zu machen, die so einschneidend ist. Köln ist mit Sicherheit das prominenteste Beispiel hier, in dem wir das 13-fache an Gebühren für einen E-Scooter im Vergleich zu einem E-Bike, das wir in die Stadt stellen, bezahlen müssen, obwohl beide im Free-Floating unterwegs sind. Und an der Stelle, glaube ich, gibt es auch die Grenzen und deswegen lässt die Branche auch hier einmal den Blick von außen drauf werfen, ob das alles so passt. Aber grundsätzlich muss man sagen, läuft die Zusammenarbeit mit den Städten in den meisten Fällen sehr positiv ab. Wir haben sehr konstruktive Partner auf kommunaler Seite in vielen Städten, in denen wir wirklich gemeinsam uns an den runden Tisch setzen, in regelmäßigen Abständen, darüber sprechen, was gut funktioniert, aber auch offen darüber sprechen, was eben nicht gut funktioniert und wo es eben noch Nachsteuerungsbedarf gibt. Und mit den Städten haben wir auch schon gezeigt, dass wir wirklich bedeutungsvolle Lösungsbeiträge schaffen können. Düsseldorf ist mit Sicherheit eines der wirklich positiven Beispiele im deutschsprachigen Raum.
Ja, zu dem kommen wir gleich ausführlich. Um das mal deutlich zu sagen, liebe Grüße von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen, die ja ein Gesetz auch dafür hat, die ganz klar für die Nutzung von E-Scootern ist, als Teil des multimodalen Mobilitätsangebots, aber die auch ein Problem darin sieht, wenn es darum geht, wie die Dinger im öffentlichen Raum parken. Das klingt ja insgesamt nach einer fairen Abwägung. Ja, Herr Dr. Rüdiger scharrt schon mit den Hufen, was man heute nicht mehr sagt, ganz sicher. Will unbedingt jetzt seine Sharing-Stationen vorstellen, aber ich ärgere ihn jetzt nochmal mit ein paar Basisfragen, die Sie sich ja auch gestellt haben müssen zu Beginn. Wer nutzt was in Düsseldorf, wenn er mobil sein mag oder muss?
Ja, also bevor ich vielleicht nochmal konkret auf die einzelnen NutzerInnen eingehe, die auch wir hinter diesen Konzepten sehen und auch die Vorteile, die wirklich sich für das gesamte Verkehrssystem Düsseldorfs ergeben, möchte ich vielleicht einfach nochmal kurz auf das Jahr 2019 zu sprechen kommen, weil das war schon ein anstrengendes, ein schwieriges Jahr, auch das Folgejahr 2020. In der Zeit hatten wir in Düsseldorf 15.000 E-Scooter, also möglicherweise ein Überbedarf, ja, also wo man dann vielleicht sagen kann, naja, wird eigentlich der öffentliche Raum hier genutzt, um die Vorherrschaft im Markt irgendwo auch zu erringen durch ganz, ganz viele Scooter, die einfach ja abgestellt wurden. Wir hatten wirklich eklatante Probleme, das muss man mal sagen. Und wir haben uns schrittweise gemeinsam auch mit den Anbietern auf einen Lösungsweg aufgemacht. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, was man voranstellen muss. Neue Konzepte bringen neue Herausforderungen und brauchen neue Lösungen. Und wir arbeiten dran. Und nochmal zu Ihrer Frage direkt, wer sind eigentlich die NutzerInnen? Also das ist sehr, sehr divers. Man kann das gar nicht so richtig einzelnen Personengruppen zuordnen. Man kann jetzt nicht sagen, nur junge Menschen nutzen das oder nur ältere Menschen nutzen das, nur Männer oder Frauen. So ganz stereotypische Herangehensweisen funktionieren da gar nicht, weil das ist wirklich ein Thema, was sich wirklich quer durch die Gesellschaft zieht. Also es gibt sowohl in allen sozialen Milieus, kann man sagen, Befürworter und Gegner auch dieser Mobilitätsform. Und
alle immer extrem emotional, ne?
Immer emotional. Ja. Es ist ein Reizthema, auch für mich auch persönlich auch nachvollziehbar. Aber genau, wie gesagt, man kann die Dinge lösen. Wir als Ingenieure, als Verkehrsplaner wollen da auch einfach mit pragmatischen, guten Lösungen kommen. Wir haben gelernt, dass es wirklich diese Nachfragespitzen gibt, die sehr klar für eine berufsbezogene Mobilitätsform auch sprechen. Das heißt, wir sehen ganz klar, insbesondere vom Düsseldorfer Hauptbahnhof startend, eine Nachfragespitze zwischen 7 Uhr morgens und 9 Uhr morgens und das Gleiche dann auch nochmal 16 bis 18 Uhr. Also man kann da wirklich aus den ganzen Daten raus ablesen, dass das sehr, sehr stark auch für die dienstlichen Fahrten oder die Fahrten zum Arbeitsplatz genutzt werden, insbesondere montags bis freitags. Samstags, sonntags ist das natürlich ein anderes Bild. Das ist nochmal ein eigenes Thema, aber so grundsätzlich sehe ich da schon wirklich Vorteile für genau das, was wir wollen, nämlich den Umstieg auf mehr ÖPNV und ein besseres, komfortables Gesamtangebot für die vielen, vielen EinpendlerInnen, die nach Düsseldorf kommen.
Jetzt haben wir die Kundinnen und Kunden kennengelernt ein bisschen. Ich würde gerne nochmal die E-Scooter als Gerät ein bisschen besser kennenlernen. So ein paar Fakten, vielleicht auch zur Nachhaltigkeit. Was kostet so ein Roller im Einkauf, Herr Jung? Erreichen Sie wirklich nach 3 Monaten, habe ich gelesen, nach 3 Monaten die Gewinnzone? Es ist vielleicht ein urbanes Märchen, dass diese Dinger nach 30 Tagen nicht mehr zu gebrauchen sind. Dann hätten Sie ja jede Nachhaltigkeitsdiskussion verloren.
Ja, das ist sehr wohl ein urbanes Märchen, zu dem wir auch nochmal vertieft sprechen können. Also zu Ihren 3 Monaten und der Gewinnzone, das hängt sicherlich auch von Markt zu Markt ab. Markt ab. Das lässt sich nicht einfach so pauschalisieren. Wir haben Städte, in denen werden am Tag mehr als 10 Fahrten pro Fahrzeug zurückgelegt. Also wo die Nutzungsintensität enorm ist. Und natürlich haben solche Städte nochmal eine ganz andere, auch einen ganz anderen betriebswirtschaftlichen Rahmen, als es in anderen Städten der Fall sein mag. Ziel ist, glaube ich, das wollen wir an der Stelle klar machen, es ist nicht unser Ziel, die Städte mit Fahrzeugen zu überhäufen. Sicherlich gab es in der Anfangsphase diesen Wettbewerbsgedanken und auch einen Hochlauf der einzelnen Anbieter, um sich einfach auch Marktanteile zu sichern. Das ist aber kein langfristig tragfähiges Konzept und das ist, was das Leim auch erkannt hat. Es geht darum, die einzelnen Fahrzeuge möglichst gut auszulasten und die Nutzung der einzelnen Fahrzeuge möglichst hoch zu halten. Und Düsseldorf ist hier ein ganz gutes Beispiel. Wir mussten aufgrund der regulatorischen Rahmenbedingungen vom Jahr 2021 auf 2022 die Flotte in etwa halbieren. Und trotzdem haben wir es geschafft, im Jahr 2022 mit einer halb so großen Flotte mehr Fahrten zu generieren, als im Vorjahr möglich war. Also es zeigt, dass es möglich ist, die Nutzungsintensität der Fahrzeuge zu optimieren. Und das wirkt sich natürlich dann auch letztendlich positiv auf nicht nur eben die Umweltaspekte, die Nachhaltigkeit der Fahrzeuge aus, sondern eben auch auf die Betriebswirtschaft.
Das freut mich richtig zu hören, wenn ich da mal so reingehen darf. Das sind ja auch neue Einblicke für mich jetzt hier, die durch den Podcast hier auch nochmal zu Licht gebracht werden. Und man muss vielleicht auch sagen, ich glaube, Herr Jung, wir sind ja auch in Düsseldorf wirklich mit einer etwas privilegierten Situation auch umgeben, denn wir haben ja wirklich die neueste Generation der E-Scooter. Ich glaube, das muss man auch nochmal den vielen ZuhörerInnen hier auch nochmal mitgeben. Sie setzen ja sehr, sehr unterschiedliche Fahrzeuge ein, teilweise mit Wechselakku, teilweise ohne. Und wir haben ja in Düsseldorf quasi die neuesten Geräte, die besonders robust sind, haben da ja auch einige Vorgaben als Stadt gemacht, wie wir uns das Thema E-Scooter vorstellen. Auch das Thema Wechselakku ist ja ein ganz wichtiges, ne, dass wir auch einfach diese ganze Rückwärtslogistik, die im Hintergrund ja stattfindet, auch die wollen wir im Grunde genommen auch emissionsfrei halten.
Ja, ne? Das waren lange diese Sprinter, die ganzen Roller einsammeln und laden musste und wieder aus. Das war natürlich klar, das kommt in die Bilanz alles mit rein. Herr Jung?
Ganz genau. Also in Düsseldorf nutzen wir aktuell die 4. Fahrzeuggeneration von Leim. Das ist die aktuellste Generation, auch mit einem Wechselakku. Und natürlich, die Fahrzeuge haben sich enorm entwickelt innerhalb kürzester Zeit. Nicht nur was die Ausstattung auch mit Technologie angeht, von der GPS-Einheit eben bis hin zu der Wechselbatterie. Das sind ganz unterschiedliche Aspekte. So ein Fahrzeug ist ja in gewisser Weise auch ein Technologieträger, auch weil wir das brauchen, um eben die regulatorischen Rahmenbedingungen entsprechend einhalten zu können. Aber natürlich wirkt sich das auch auf die Haltbarkeit der Fahrzeuge aus, auf die Lebensdauer. Wir kaufen zum Beispiel unsere Fahrzeuge nicht von großen Massenherstellern zu, sondern wir konzipieren und produzieren die Fahrzeuge selbst. Das heißt, wir können da auch nochmal ganz anders auf die Feinheiten, die es für den Sharing-Betrieb braucht, eingehen und haben dadurch eben einen großen Vorteil, um die Fahrzeuge auch auf eine möglichst lange Laufzeit auszulegen, weil also da kreuzen sich eben auch dann Nachhaltigkeitsaspekte mit wirtschaftlichen Aspekten. Je mehr Kilometer so ein E-Scooter zurücklegen kann, desto besser ist es eben für diese beiden Aspekte. Und das ist unser Ziel auch eben mit jeder neuen Fahrzeuggeneration, die wir auf den Markt bringen.
Dann noch ein Klischee, das richtig sein kann. Wer nutzt diese Scooter aus Ihrer Sicht, Herr Jung? Die Gefahr ist ja wirklich, und es wird ja auch sicher mal so sein, dass da einfach Fußwege ersetzt werden können und nicht die Autos.
Sicherlich kann es sein, dass auch Fußwege ersetzt werden. Wir sehen das auch, dass das passiert. Die Frage ist, ist das quasi dramatisch? Ganz oft wird ja gefragt, wie kann der E-Scooter das Auto ersetzen? Und die Frage ist in sich eigentlich falsch. Es geht nicht darum, mit einem Verkehrsmittel ein anderes zu ersetzen, sondern das Auto ist de facto aktuell die eierlegende Wollmilchsau. Und das heißt, wir müssen einen Zustand erreichen mit dem kommunalen Mobilitätsangebot, der möglichst viele Wegezwecke für unterschiedliche Bedürfnisse abdecken kann. Und das wird nicht ein einziges Verkehrsmittel schaffen. Das heißt, es geht um das Zusammenspiel aus ÖPNV, aus eben auch Fußwegen, aus Radverkehr und eben aus neuen Mobilitätsangeboten wie der Mikromobilität, die eben für unterschiedliche Wegezwecke zur Verfügung stehen können und in der Summe dem PKW als ernstzunehmende Alternative gegenüberstehen. Wir haben uns das Ganze auch mal angeschaut, aktuell welchen Beitrag die Mikromobilität auch in Düsseldorf leisten kann. Wir haben dazu mit dem Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung zusammengearbeitet, um uns die Netto-Emissionseinsparung in Düsseldorf anzuschauen. Das heißt, wir haben eine Gesamtbetrachtung gemacht aus zum einen den Emissionen aus dem Lebenszyklus und dem Betrieb der Fahrzeuge heraus. Also wie lange halten die Fahrzeuge, wie viele Kilometer werden damit zurückgelegt, welche Emissionen entstehen auch durch den Betrieb. Wir sind in Düsseldorf zum Beispiel mit einer vollelektrischen Logistikflotte unterwegs. Und zum einen eben, welche Emissionen entstehen durch das veränderte Mobilitätsverhalten. Und im Ergebnis sehen wir, dass, obwohl auch Fußwege verlagert werden, jede Fahrt in Düsseldorf zu Einsparungen von 20 Gramm CO2 pro Kilometer beitragen. Das heißt, es geht um den Nettoeffekt letztendlich und der ist deutlich positiv.
Die Mikromobilität auf der ersten, letzten Meile, das ist ein noch völlig unterschätztes Potenzial. Denn wenn ich nochmal so an meine Mobilitätskette, ich bin auch ein Pendler in die Landeshauptstadt Düsseldorf. Und wenn ich den E-Scooter auf der ersten und letzten Meile nicht nutzen würde, müsste ich also an eine Bushaltestelle gehen, wo nur alle halbe Stunde der Bus abfährt. Dann fährt er im Grunde genommen noch dreimal um den Teich, bis ich dann wirklich am Ziel bin. Und am Ende des Tages warte ich dann vielleicht auch noch relativ lange am Bahnhof auf den neuen RX. Und ich habe es für mich ausgerechnet, die Mikromobilität auf der ersten, letzten Meile bedeutet mir einfach tagtäglich eine Zeitersparnis pro Weg von 15 Minuten. Und das sind 15 Minuten, die ich in unserem stressigen Familienalltag mit meiner Frau sehr gerne genieße, noch und eine Tasse Kaffee mehr. Ja. Und ich glaube, wir müssen also verstärkt so den Blick aus der Komfortsteigerung nochmal auf das Thema richten. Und dann hoffentlich erkennen auch viele andere noch quasi diesen Beitrag, diesen Mehrwert. Und das macht einfach den ÖPNV, davon bin ich überzeugt, einfach zukunftsfähiger.
So, und jetzt halte ich ihn nicht mehr zurück, den Herrn Rüdiger. Die Sharing-Station. Also Tatsache ist, auch Sie als Stadt Düsseldorf, die Firma, deren Geschäftsführer Sie sind, ist eine 100%-Tochter, die das jetzt lösen soll, hat gesehen, so wie es war, geht's nicht weiter. Wir hätten diese Umfrage, wir haben sie in Essen gemacht, wir hätten sie auch in Düsseldorf wahrscheinlich auf der Köhe oder in Düsseldorf-Bild genauso machen können. Sie sind auf Sharing-Stationen gekommen. Legen Sie los.
Ja, gerne. Also die CMD, so kürzen wir uns selber ab als Unternehmen, die hat ja so den Spezialauftrag, sich einfach um das ganze Thema der geteilten Mobilität, der Shared Mobility, wie man so schön sagt, auch zu kümmern, das ganze Thema zu organisieren und auch einfach die stadtgerechte Integration zu schaffen. Und wir haben da wirklich tolle Fortschritte erzielt. Das Ganze basiert auf einem Fünf-Säulen-Modell, was sicherlich übertragbar ist, dafür werbe ich auch, was auch im urbanen, im suburbanen oder auch im ländlichen Raum gut funktionieren kann. Also da ist man gar nicht irgendwo eingeschränkt. Und dieses Fünf-Säulen-Modell, das stützt sich im Wesentlichen darauf, dass wir sagen, ein Grundprinzip ist, wir müssen sensible Räume schützen. Das heißt, wir müssen auch schauen, was sind auch angemessene Gesamtkapazitäten in einer größeren raumbezogenen Frage. Und deshalb haben wir in Düsseldorf ja auch Obergrenzen eingeführt und auch für Stadträume, für Stadtteilräume sogar dezidierte Obergrenzen.
Obergrenzen für was?
Für die, für das sozusagen Gesamtaufkommen im Sinne der Gleichzeitigkeit von Leihscootern in einem definierten Stadtgebiet. Ja, das ist was sehr Spezielles vielleicht. Der zweite Säule, wenn ich das einmal kurz fortführen darf, ist, dass wir auch ganz klar sagen, das ist etwas, wo eine Sondernutzungsgebühr auch erforderlich ist. Wir hatten das eingangs gehört. Da kann man sicherlich über die Höhe der Sondernutzungsgebühr streiten, aber grundsätzlich ist das etwas, wo der öffentliche Raum in Anspruch genommen wird und deshalb ist das ähnlich wie eine Außengastroanlage von einem Restaurant. Dass, wenn man den öffentlichen Raum nutzt, muss man auch eine Sondernutzungsgebühr zahlen. Und dann haben wir noch bei uns diese klare Ausbaustrategie für die Sharing-Station. Also Sharing-Station ist quasi eine Erfindung aus Düsseldorf, eine wörtliche Erfindung, aber auch konzeptionell eine Erfindung, denn das sieht eigentlich die StVO gar nicht so vor bislang. Ne? Also wir müssen auch auf vielen Ebenen einfach neu denken, fortschrittlich denken und die Sharing-Station, das ist einfach in Düsseldorf der Ort, an dem ich meinen Leihscooter, mein Leihfahrrad, mein Leih-E-Bike, mein Leih-E-Moped dann auch einfach komfortabel, sicher und ordentlich parken kann, ohne dass es einfach zu Konflikten mit den Fußgängern oder mit Radwegen kommt. Denn das ist das, was ja uns in der Vergangenheit häufig begegnet ist. Ja.
Dann habe ich gesehen, Ladestationen sind meist mitgeplant von ihren Stadtwerken für das klassische E-Auto. Ich kann sogar mein Fahrrad reparieren dort.
Ja, genau. Wir denken manchmal auch größer. Ja. Ne? Wir wollen Probleme lösen, wir wollen aber auch gesamthaft vorankommen und deswegen müssen wir auch ganzheitlicher an das Thema herangehen. Herr Jung hat es ja auch gerade schon gesagt, also der Mobilitätsmix wird einfach diverser. Wir stellen das fest, dass man da auch gar nicht so differenziert zwischen einem Leih-E-Bike oder einem Leih-E-Scooter. Das ist vielleicht auch einfach eine tagesabhängige Frage. Ja? Also ich persönlich, bei mir ist es so, wenn es irgendwie nass ist draußen, ich finde den Leih-Scooter, auf dem ich dann stehen kann, wo ich nicht auf einem nassen Sattel sitzen muss, erstmal grundsätzlich sehr angenehm. Da gibt es sicherlich auch jeder Einzelne schaut da mal differenzierter drauf. Und insofern, ich glaube, wir haben da müssen auch noch viel lernen. Ich komme noch mal ganz kurz zurück zu diesen fünf Säulen, bevor das nachher so untergeht. Vierte Säule, kurz erwähnt, ist die vollständige Integration in eine zukunftsfähige ÖPNV-App. Wir haben ja eigentlich in allen Kommunen heute das Thema, dass man auch seine Fahrkarte für Bus und Bahn heute schon mit einer Handy-App auch kaufen kann. Und diese ganzen Handy-Apps, die werden halt multimodaler, wie wir das in der Fachsprache sagen. Das heißt, ich kann immer mehr Services darüber buchen. Das ist auch in Düsseldorf so. Da haben wir die Ready-App und da sind auch alle Leihscooter-Anbieter integriert. Und die fünfte Säule zum Abschluss nochmal ist die Anbindung an das kommunale Daten-Backend. Ja, also wir als Kommune sammeln ja ganz viele Daten, wir verwalten ganz viele Daten und neuerdings, und das ist sozusagen auch die neue Entwicklung, die wir in Düsseldorf auch maßgeblich voranbringen und wo auch andere Kommunen sicherlich noch von uns das eine oder andere mitnehmen können, ist, dass wir halt auch diese gesamte geteilte Mobilität besser integrieren wollen. Wir wollen sie verstehen, wir wollen wissen, was passiert eigentlich so aus einer Globalperspektive mit dem ganzen Leihmobilitäten in Düsseldorf und wenn wir die Mobilität besser verstehen, können wir als Stadt sie auch besser steuern.
Ich darf hier nochmal kurz ins Gesetz schauen. Es gibt ja das entsprechende Gesetz der Landesregierung, Paragraph 30. Da werden die gesonderten Flächen außerhalb von Fuß- und Radwegen besprochen für E-Scooter. Aber auch hier wieder ganz deutlich, keine Stadt darf die Nutzung so einschränken, dass ihr Angebot verhindert wird. Ne? E-Scooter sind gekommen, um zu bleiben, haben Sie gesagt, Herr Jung. Das ist auch wirklich eine schöne Lösung doch auch für Sie. Es ist allerdings auch das Ende von Free-Floating.
Ja, aber bei Gott nicht das Ende der Mikromobilität und insbesondere nicht in Düsseldorf, weil wir da wirklich auch eine gute Qualität im Ausbau der Sharing-Stationen beobachten können. Das heißt, sowohl die Kapazität als auch der Dichte der Abstellflächen, die bereitgestellt werden, die ist ausreichend hoch, um mehr oder weniger die Flexibilität, die das Free-Floating eigentlich gewährt, zu spiegeln. Und das mit Stationen und festen Abstellflächen und in geordneter Art und Weise. Es ist eigentlich aus meiner Sicht die optimale Lösung für dichte Stadtkerne.
Wenn ich da auch noch mal kurz drauf eingehen darf, das sind ja eigentlich so kleine Mikromobilitätsbahnhöfe. Also das ist ja für alle auch planbarer. Ne? So heute und sonst muss ich noch irgendwie im Free-Floating erstmal den Scooter finden und gucken, ob überhaupt einer da ist. Aber wenn ich das ganze Angebot auch zuverlässiger mache, und der Junge hat es gesagt, alle 150 Meter, 20 Quadratmeter Stadtraum.
Wo haben Sie den her, den Stadtraum?
Den Stadtraum, den zaubern wir teilweise tatsächlich her, weil alles ist im Umbruch, alles wird neu gedacht, alles wird neu hinterfragt und der eine oder andere kann ja vielleicht mal auch in seinen eigenen persönlichen Straßenraum schauen, wie sind eigentlich Bordsteine gesetzt? Und das ist, finde ich, sehr, sehr spannend. Wir können heute die Kurvenradien etwas anders denken, wir können neue Plätze hinzugewinnen, wenn wir einfach Bordsteine verschieben. Und zum Teil geht es nicht anders als auch zulasten des, der Stellplätze für die privaten Pkw. Da haben wir auf jeden Fall einen Konflikt, wie wir denn auch den öffentlichen Raum gestalten wollen.
Diese Stationen, eine Idee für die Innenstädte, lassen Sie an den Rändern wieder free-floaten?
So ist die Strategie der Stadt Düsseldorf, dass wir dort, wo wirklich das eine Randerscheinung gesamthaft ist, wo man sagt, ne, da steht vielleicht ein einzelner Scooter auf weiter Flur, da müssen wir nicht als Stadt investieren, das ist nicht kosteneffizient. Wir wollen problemorientiert, problemlösungsorientiert herangehen und das Hauptproblem in Düsseldorf, was wir aktuell zu lösen haben, ist, dass wir an neuralgischen Punkten, an sensiblen Orten, das kann auch mal ein Stadtteilzentrum sein, das kann auch mal ein Wochenmarkt sein, also es gibt viele Orte, wo der E-Scooter sortiert werden muss, ja, und ins Stadtgebiet integriert werden muss und ja, ich sag mal, ein Gewerbegebiet weit außerhalb ist, glaube ich, da eher unkritisch.
Also das Ziel ist klar, habe ich verstanden, Nachhaltigkeit natürlich sowieso, ne? Weniger CO2-Ausstoß, mindestens lokal, dort wo gefahren wird, in den Städten. Was sagen die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer? Nehmen die das an?
Wir bekommen wirklich sehr, sehr positive Rückmeldungen, das kann man nicht anders sagen. Wir sind wirklich froh, dass die Gesellschaft das mitträgt. Wir haben das Ganze auch mit einer gemeinsamen, mit einer Kommunikationskampagne auch unterlegt. Gemeinsam vorankommen mit der geteilten Mobilität ist der Slogan der Kampagne. Denn alle müssen sich aufeinander zubewegen in dem Thema. Ja? Und ich glaube, das ist wirklich dieses, ein besseres Miteinander im Verkehr zu organisieren, das muss eigentlich unser Ansatz sein.
Also wir haben die Anbieter, wir haben die Städte mit innovativen Ideen, wir haben damit bald Frieden in unseren Städten. Und kurz bevor wir uns umarmen wollen, schaue ich nochmal kurz auf die Verkehrsunfallstatistik von neulich, Herr Jung. Nicht jeder, der Ihre Geräte fahren will, kann das auch. Oder fährt von anderen gefährdet, weil natürlich auch alle anderen Verkehrsteilnehmer sich an diese E-Scooter noch gewöhnen müssen. Was sagen Sie?
Also zuerst sage ich, die größte Gefahr im Stadtverkehr, die geht nicht von den E-Scootern aus, die geht nach wie vor von dem PKW aus. Das ist für die schwächeren Verkehrsteilnehmenden nach wie vor die schwerwiegendste Gefahrenquelle im Stadtverkehr. Das Thema Unfallzahlen für E-Scooter ist ein Thema, was leider immer ohne Kontext diskutiert wird. Was wir sehen quasi ist, wir diskutieren auf Grundlage von Schlagzeilen. Und wir diskutieren auf Grundlage absoluter Zahlen. Also es mag sein, dass die Unfälle absolut steigen, aber es macht eigentlich erst richtig Sinn, sich das Ganze zu betrachten, um die Entwicklung auch nachvollziehen zu können, wenn wir das in Relation auch zur steigenden Nutzung, zu der steigenden Anzahl an gefahrenen Kilometern in den Städten auch setzen. Erst dann können wir sehen, ob die Anzahl der Unfälle wirklich steigen oder eben nicht. Und wir sehen eben Städte, da haben wir im Vergleich zu einer Verdopplung der Unfallzahlen eine Verdreifachung der Fahrzeugnutzung. Und de facto in solchen Fällen sinkt dann in Relation gesehen sogar die Anzahl der Unfälle.
Verstehe ich total. Aus der Statistikwelt komme ich. Verstehe ich total. Das meinte ich gar nicht direkt, also eine Steigerung der Unfallzahlen, sondern erstmal diese Unfälle oder die Möglichkeit, Unfälle zu bauen mit diesen Geräten. Es gibt ja, ich weiß nicht, gibt es technische Möglichkeiten der Prävention? Ich hatte mal eine Reaktionstest auf dem Handy. Das war irgendwie Freitagabends, glaube ich, so 1 Uhr nachts und die E-Scooter-App, die hat mich mit dem Spiel getestet, ob ich noch schnell genug reagieren kann für den Straßenverkehr.
Genau, das war möglicherweise auch der Reaktionstest von Lime, wo wir eben versuchen, zum einen dafür zu sensibilisieren, was sind denn eben auch die Regeln. Viele kennen sich vielleicht auch noch gar nicht so genau aus, was sie dürfen und eben nicht dürfen mit den E-Scootern. Das heißt, kommunikative Maßnahmen spielen eine ganz wesentliche Rolle, um eben auch klarzustellen, was geht und was nicht geht. Darüber hinaus gibt es aber natürlich auch technische Möglichkeiten, in das Nutzungsverhalten einzugreifen. Der Reaktionstest stellt zum Beispiel eine Möglichkeit dar. Wenn man den dreimal nicht besteht, wird die App gesperrt. Dann können Sie für die nächsten 3 Stunden kein Fahrzeug nutzen, werden an den ÖPNV oder an die Taxizentrale verwiesen. Solche Möglichkeiten haben wir. Während der Fahrt einzugreifen ist aus gesetzlicher Sicht noch ein bisschen schwierig in Deutschland und eigentlich nicht möglich aktuell. Das sind Dinge, die wir zum Beispiel außerhalb Deutschlands tun. In Wien, das ist ein gutes Beispiel dafür, können wir zum Beispiel, wenn der Scooter in die Fußgängerzone fährt, den Motor abstellen. Der reduziert dann die Geschwindigkeit und schaltet sich ab und ich muss den Scooter erst wieder aus der Fußgängerzone heraus schieben, bevor ich die Fahrt wieder aufnehmen kann. Also solche Möglichkeiten.
Das geht in Deutschland nicht, das darf man nicht.
Der Eingriff in das Fahrgeschehen ist eine Sache, die noch nicht gesetzlich geregelt ist in Deutschland, würde de facto mit schweren haftungsrechtlichen Konsequenzen einhergehen. Deswegen haben wir diese Option noch nicht. Aber was wir zum Beispiel tun, ist über akustische Warnungen, unser Scooter hat auch einen Lautsprecher, wir können zum Beispiel, das ist eine Sache, an der wir arbeiten, den Nutzenden auch mitteilen, wenn er sich in der Zone befindet, in der er eigentlich nicht fahren darf.
Also genau, wenn es die Möglichkeit gäbe, eine sogenannte Slow-Speed-Zone, also eine Langsamfahrzone einzuführen, würden wir es sofort machen.
Hab ich das nicht schon mal erlebt?
Ich kenne das nur aus Mailand, Paris oder auch aus Wien. Da funktioniert das, da darf man das und in Deutschland ist das offensichtlich gesetzlich noch nicht erlaubt.
Vielleicht war mein Akku einfach schwach.
Ja.
Ja. Also, Endspurt. Wir haben ständig neue Geräte. Wir haben Ideen der Mikromobilität, Herr Rüdiger. Glauben Sie, das ist jetzt die Lösung gegen den intensiven Autoverkehr in den Städten? Oder kommt bald nochmal die digitale Knaller-Applikation, was weiß ich, autonome Kapseln in 15, 20 Jahren?
Ja, ich möchte einfach gerne nochmal dafür werben, dass wir diesem Thema auch einfach weiter mit einer gewissen Offenheit gegenüber uns auch verhalten. Wenn man so ein bisschen nochmal auf die Zeitleisten schaut, viele kennen das vielleicht, der Arbeitgeber fördert den eigenen Dienstwagen, dann gibt es solche Jobradangebote, dass jetzt der Arbeitgeber auch das Fahrrad fördert. Und da gibt es ganz spannende Entwicklungen, wo man einfach sagen kann, der zukünftige Arbeitgeber, der gibt einfach eine Mobilitätsprämie weiter. Und die Arbeitnehmer, die Beschäftigten können also sehr variabel mehr mit diesem Thema umgehen und trotzdem steuerliche Vergünstigungen erzielen und so weiter. Wo man einfach dann über Mobilitätsbudgets, über Mobilitätsflatrates dann auch einfach eine ganz andere Gesamteinstellung zu dem Thema hat. Ich persönlich habe auch ein Abo, das heißt, ich zahle einen monatlichen Fixpreis und habe quasi ein definiertes Minutenkontingent. Häufig wird das ja verkannt und man sieht immer nur die einzelne Fahrt. Das ist wie wenn man jetzt im Bus und Bahn einen Einzelfahrschein zieht. Der ist natürlich teurer als sozusagen das Monatsabo. Und da passiert ganz, ganz viel. Und mein Wunsch wäre, und vielleicht auch sozusagen meine Empfehlung, an höhere Dienststellen, dass man einfach sagt, okay, wir schauen auch mal, kann es nicht so ein Deutschland-Ticket Plus geben, in dem halt auch vieles integriert ist, in dem vieles selbstverständlicher wird und wir dann einfach neue Erlebnisse schaffen im Umgang mit dem Umweltverkehr und dem Umweltverbund, das heißt dem erweiterten ÖPNV-Verständnis. Und dann haben wir, glaube ich, also mit einem guten und diversen Mobilitätsmix haben wir eine echte Alternative zum eigenen PKW.
Das sind schon hat schon Schlusswortqualität. Herr Jung, möchten Sie noch was ergänzen?
Also ich würde sogar so weit gehen, dass wir sagen, okay, das Angebot spielt mit Sicherheit eine wesentliche Rolle und auch der Zugang zu dem Angebot und die Konditionen, zu welchen sich die Angebote nutzen lassen. Allerdings müssen wir auch so ehrlich sein und sagen, ohne verkehrspolitische Maßnahmen, die die Dominanz des privaten PKW in der Stadt abbauen, wird es wahrscheinlich schwer werden. Aktuell ist es immer noch zu einfach und zu günstig und zu attraktiv, mit dem eigenen PKW unterwegs zu sein. Das heißt, dieses Zusammenspiel aus ÖPNV, Radverkehr, Fußverkehr, neue Mobilität, Mikromobilität, wir starten ja eigentlich schon mit einer Hand auf dem Rücken. Und gegen dieses System, was sich über die letzten Jahrzehnte aufgebaut hat, was eindimensional auf den PKW ausgerichtet ist, ist es nur sehr schwer, wirklich auch dann in Breite die Menschen zu überzeugen. Und insofern glaube ich, es braucht beides. Nicht umsonst sprechen wir auch über Push-and-Pull-Maßnahmen in der Verkehrsplanung. Sowohl in das Angebot muss investiert werden, das Angebot muss attraktiv sein, aber wir müssen auch hinterfragen, ob die Strukturen, die wir in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben, weiter so bestehen können.
Alexander Jung von Leim, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Danke nach Berlin.
Danke Ihnen auch vielmals.
Und Dr. David Rüdiger, mit der S-Bahn gekommen. Ja, richtig. Von Connected Mobility Düsseldorf. Danke für den Besuch hier.
Herzlichen Dank.
Danke Ihnen fürs Hören. Klicken Sie sich durch die Themen. Lohnt sich immer. Alle weiteren Details lasse ich Ihnen jetzt einfach ansagen. Danke. Tschüss.
Das war Mobilitalk, der Podcast des Bündnisses für Mobilität im Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen. Neue Folgen gibt es alle 2 Monate hier und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Weitere Infos finden Sie auf unserer Website auf bündnisfuermobilitaets.nrw.de. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie mobil!